Der berühmte Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon, er sagte einmal, die Lehre des Bundes gehört zu der Grundlage aller wahren Theologie. Es heißt, wer die Unterscheidung zwischen dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade richtig versteht, ist ein Magister der Theologie. Ich bin überzeugt, dass die meisten Irrtümer der Menschen über die Lehren der Schrift auf grundsätzlichen Fehlern bezüglich der Bündnisse des Gesetzes und der Gnade beruhen. Die Lehre des Bundes, das hört sich für einige von uns vielleicht recht fremd an. Was soll das sein? Was meint Spurgeon mit der Lehre des Bundes? Nun, jeder Bibelleser wird schnell bemerken, dass die Bibel voller Bundesschlüsse ist. Und zwar sowohl zwischen Menschen untereinander, aber auch in einer besonderen Weise, dass Gott einen Bund eingeht mit den Menschen. Und zwar vorrangig mit Menschen, die stellvertretend für eine Gruppe stehen, wie zum Beispiel Abraham, der ein Stellvertreter seiner Nachkommenschaft war, oder auch David als Stellvertreter des Königtums. Und das ist nicht nur ein Thema aus dem Alten Testament, sondern auch des Neuen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum wir die Bibel in das Alte und das Neue Testament aufteilen? Nun, unter Testament verstehen wir für gewöhnlich den letzten Willen eines Menschen, der in Kraft tritt, wenn er stirbt. Und das Testament, das dann aufgeschrieben wurde und irgendwo bei einem Notar oder sowas hinterlassen wurde, das bestimmt dann den Nachlass, wer was erben soll, wem was nach dem Tod gehören soll. Unser Wort Testament kommt vom Lateinischen Testamentum. Und dieser Begriff, er wurde verwendet, um die griechischen und hebräischen Wörter für Bund zu übersetzen. Testament war die Übersetzung für Bund oder Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Und mit diesem Wort Testamentum konnte man beides übersetzen. Diesen letzten Willen, das, was wir als Testament verstehen, aber eben auch im biblischen Kontext vor allem das Thema Bund oder den Begriff Bund. Tatsächlich finden wir das sogar in der alten Luther-Übersetzung von 1545. Da, laut dieser Übersetzung, sagt Jesus beim Abendmahl in Lukas 22, das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut. Oder in Hebräer 9, da übersetzt Luther, und darum ist er, also Christus, auch ein Mittler des Neuen Testaments. Und wir merken, mit diesem Begriff Testament haben sie das übersetzt oder haben sie das gemeint, was wir als Bund kennen. Wenn wir also noch die alten Begriffe Altes und Neues Testament gebrauchen, dann sollten wir uns bewusst werden, dass damit niemals der letzte Wille eines Sterbenden gemeint war, sondern der alte und der neue Bund, den Gott mit den Menschen beschlossen hat. Und dies ist die eigentliche und durchaus wichtige Bedeutung des Begriffs, die uns schnell verloren geht, weil wir unter Testament eben nur noch diese eine Bedeutung von letzter Wille eines für die Hinterbliebenen gemeint ist. Die Bündnisse Gottes dienen aber nicht nur dem Namen nach zur Unterteilung der Schrift, der Bibel, sondern auch dem Inhalt nach finden wir in der Lehre des Bundes die Hauptgliederung oder die Hauptorganisation der Schrift, wie sie selbst bezeugt. Gerade der Hebräerbrief, er unterscheidet immer wieder in diesem der alte Bund und der neue Bund. Das, was war und abgeschlossen ist und das, was jetzt durch Christus in einem neuen Bund so anders ist. Und nun meint Spurgeon, dass die meisten Fehler in der Theologie, die meisten Fehler, was die Lehre in den Gemeinden angeht, auf grundsätzliche Fehler zurückzuführen sind im Verständnis der Bündnisse Gottes. Wie diese Bündnisse Gottes einzuordnen sind. Denn Themen wie Gesetz und Gnade, sie sind in der Bibel eingefasst in die Beziehung eines Bundes. In unserer Predigtserie durch den Galaterbrief haben wir erfahren, dass Paulus den Christen in den Gemeinden aus Galatien schreibt, weil sie sehr beeinflusst wurden durch vermeintliche Christen, die aus Jerusalem in die Gemeinden in Galatien gekommen sind. Und sie wollten sie überreden, dass sie den wahren Segen Gottes nur wirklich und richtig erhalten und behalten können, wenn sie vorher sich dem jüdischen Volk zuordnen. Wenn sie lernen, sich an die jüdischen Gebote zu halten. Wenn sie sich beschneiden lassen. Sie müssten erst einmal Juden werden, damit sie wirklich diesen Segen Gottes empfangen können. Die Heilsgeschichte, also wie Gott sein Heil durch die Geschichte der Menschheit hindurchführt, die war in den vorangehenden Abschnitten indirekt immer Teil der Argumentation von dem Apostel Paulus. Aber hier, ab der Hälfte des dritten Kapitels in Galater, da tritt sie in den Vordergrund, sodass die Leser begreifen, dass die Beschneidung und ähnliche Gesetze zum alten Bund gehören und nicht zu dem neuen Bund in Christus, der schon vorher verheißen war. Dass die Heilsgeschichte nicht endet mit dem Gesetz Mose und auch nicht endet mit damit, dass das Volk Israel das Land Kanaan bekommen sollte, sondern dass die Heilsgeschichte einen viel größeren Bogen spannt. Und Paulus argumentiert nun hier von der Lehre des Bundes oder von einem bundestheologischen Standpunkt. In diesem Kapitel wird deutlich, wie wichtig es ist, die Geschichte und den heilsgeschichtlichen Verlauf der gesamten Bibel zu lesen. Wir neigen oft dazu, die Heilige Schrift losgelöst von diesem Fortschritt der Offenbarung zu lesen, ohne die sich entfaltende Darlegung des Planes Gottes zu beachten. Das, was Paulus an anderen Stellen das Geheimnis des Christus nennt. Sagt, ja, das war in manchen Stellen noch nicht so offenbar. Aber jetzt, wo Christus erschienen ist und wo er seine Apostel berufen hat, da ist dieses Geheimnis des Christus offenbar geworden. Und wir müssen von diesem Standpunkt aus, von dieser Offenbarung aus, nun zurückschauen und sehen, hier entfaltet sich die ganze Heilsgeschichte Gottes. Und jetzt verstehe ich, was Gott vorhatte, was die einzelnen Stufen, was die einzelnen Situationen, die einzelnen Schritte zu bedeuten haben und was für eine Relevanz sie auch für uns haben, in welcher Form sie uns dienen. Damit wir also die weiteren Themen besser einordnen können, wenn Paulus nun anfängt, hier in der Mitte des dritten Kapitels und auch im vierten Kapitel dann das weiter zu entfalten, wollen wir uns heute mit einigen grundlegenden Aspekten des Bundes Gottes mit den Menschen beschäftigen und dazu Galater 3, Vers 15 betrachten. Das ist unser einer Vers, den wir heute uns anschauen wollen. Aber ich lese mal die Verse 13 bis 20, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass es hier Paulus tatsächlich um das Thema des Bundes geht. Galater Brief, Kapitel 3, und ich lese ab Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Wie gesagt, wir wollen uns Vers 15 nun genauer anschauen, und zwar unter dem Thema die Bundestreue Gottes. Und das Ganze anhand von drei Unterpunkten erläutern. Erstens die Tatsache des Bundes. Brüder, ich rede nach Menschenart, selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Nun, nach diesen einleitenden Worten könnt ihr euch schon denken, worauf ich in diesem Punkt hinaus will. Die meisten deutschen Übersetzungen, sie beschreiben hier ein eingesetztes Testament. Und zugegeben, in dem hellenistisch-griechischen Welt konnte das Wort für Bund im Griechischen genauso für ein Testament, also für einen letzten Willen, beschrieben werden. Doch wenn ein Wort zwei unterschiedliche Bedeutungen haben kann, muss man zunächst schauen, welche Bedeutung passt in den Kontext. Paulus argumentiert in den nächsten Abschnitten besonders mit der zeitlichen Abfolge und dem spezifischen Zweck der Bündnisse Gottes. Er geht an keiner Stelle auf einen notierten letzten Willen eines Verstorbenen ein. In Vers 17 kommt zum Beispiel das gleiche Wort wieder vor, wo zu Recht übersetzt wird, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig. Und außerdem passt das Wort Testament oder letzter Wille auch nicht in die Logik des Verses selbst. Denn in der gesamten antiken Welt, genauso wie heute, kann ein Mensch sein eigenes Testament immer wieder verändern, immer wieder umformulieren oder ganz auflösen, selbst noch kurz vor seinem Tod. Aber hier in dem Vers heißt es, selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Und man kann sagen, okay, aber vielleicht, wenn der Mensch dann gestorben ist, dann darf niemand anderes es noch später irgendwie verändern und so weiter. Aber auch das passt überhaupt nicht in die Logik des Verses, dass man sagt, okay, wenn Gott hier ein Testament oder einen Bund auflegt, ja, soll es dann heißen, dass er irgendwie nach seinem Tod etwas beschließt? Gerade einen letzten Willen kann man, solange man lebt, immer noch wieder verändern. Und das hat eben nicht diese absolute bleibende Kontinuität, von der hier gesprochen wird. Doch Bündnisse unter Menschen, sie hatten in der Antike diese starke Betonung der Treuepflicht. Da, wo Menschen einen Bund miteinander eingegangen sind, war das gerade, um das zu bekräftigen, okay, das ist jetzt hier etwas Ernstes, und dieses Versprechen, das wir abgeben, das ändern wir nicht mehr. So ähnlich wie ein Vertrag, der nicht einfach nur von einer Seite verändert oder aufgelöst werden kann. Und im biblischen Kontext, also sowohl in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wie auch im Neuen, das entsprechende Wort wird es ausschließlich in dem Verständnis eines Bundes gebraucht, niemals als letzter Wille. Also Paulus argumentiert hier vom Geringeren zum Größeren. Wenn schon menschliche Bündnisse unwiderruflich sind und nicht einfach willkürlich ergänzt werden können, wie viel mehr ein von Gott gegebener Bund? Das ist die Argumentation. Die Übersetzung ist hier nicht falsch, aber sie trifft nicht den eigentlichen Schwerpunkt des Wortes in dem Kontext dieses Verses, in dem Kontext des gesamten Briefabschnittes, und auch nicht im Kontext der Bibel als Ganzes. Daher wäre eine passendere Übersetzung diese. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst eines Menschenbund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Paulus sagt, er redet nach Menschenweise. Das bedeutet, er gebraucht zur Veranschaulichung eine Sache, ein Bild aus der normalen, alltäglichen Lebenswelt der Menschen. Es ist ihm wichtig, dass sein Punkt hier nämlich richtig verstanden wird. Nun, was ist ein Bund? Ein Bund bezeichnet eine verbindliche Zusicherung. Das deutsche Wort Bund und verbindlich sind sogar sprachlich miteinander verwandt. Hier wird etwas fest zusammengebunden, das man nicht einfach mal so schnell wieder auflösen kann. Das ist die, das ist ein Bund. Hier ist eine Verbindung, eine Verbindlichkeit mit drin. In einem Bund zwischen zwei oder mehreren Parteien wird eine Zusage durch einen Bund versichert oder garantiert, um diese Verbindlichkeit zu gewährleisten. Einfach eine Zusage ist noch kein Bund. Denn ein Bund ist nicht nur eine Absichtserklärung, ja, ich will das gerne tun oder auf jeden Fall werde ich das tun, sondern ein Bund regelt auch, was passiert, wenn ein Versprechen von einer Partei nicht erfüllt wird. So wie wir das kennen bei Verträgen. In den Bundesschlüssen werden daher Regelungen der Strafe oder der Drohung der Vergeltung bestimmt, sollte einer der Parteien den Bund brechen. Und das macht einen Bund so verbindlich, denn es hat Konsequenzen, wenn der Bund gebrochen wird. Im Orient war es teilweise so, dass für einen Bundesschluss mehrere Tiere getötet wurden und halbiert wurden. Und die Kadaver, sie wurden gegenübergelegt und beide Parteien, die diesen Bund eingegangen sind, sie sind zwischen diesen geopferten Tieren hindurchgegangen. Das war sozusagen ein Ritual, ein Teil dieser Zeremonie des Bundesschlusses. Und mit dieser Zeremonie bestätigten die Bundespartner, wenn wir den Bund brechen, soll es uns so ergehen wie diesen Tieren. Also man hat ziemlich deutlich vor Augen gehabt, was die Konsequenz für Bundesbruch ist, wenn man durch diese Tierkadaver durchging. Falls Sie Ihr Versprechen oder die Pflichten des Bundes nicht einhalten, dann sagen Sie, dann sollen wir bestraft werden, dann soll es uns so ergehen wie diesen Tieren. Manchmal wurde nicht so eine blutige Zeremonie veranstaltet, aber eine Fluchformel verwendet. In der Elberfelder wird es öfters übersetzt mit, dass jemand ausruft, der Herr tue mir dies oder jenes, Punkt, Punkt, Punkt. Und das gehörte zu dieser hebräischen Fluchformel, wo man gar nicht ganz ausgeführt hat, was der Herr einem alles antun soll, aber man sagt, Gott strafe mich. Gott soll mich fluchen oder mir eine Strafe auferlegen, wenn ich diese Pflicht, die ich dir gegenüber zugesagt habe, dieses Versprechen, das ich dir in einem Bund gegeben habe, wenn ich das nicht erfüllen sollte. Gott selbst soll den Bundesbrecher bestrafen, wenn er seiner Zusage nicht nachkommt. Und worum es bei einem Fluch geht, ist, dass eine Beziehung oder ein Verhältnis zwischen Parteien bestimmt. Achso, Entschuldigung. Worum es bei einem Bund geht, ist, es bestimmt die Beziehung oder das Verhältnis zwischen Parteien, indem sie zueinander Zusagen oder Versprechen tätigen und diese in ernster und absolut verbindlicher Weise bestätigen, weil eine Strafe für den droht, der den Bund bricht. Ein Fluch droht dem, der seinem Versprechen nicht nachkommt. Darum ist ein Bund eine verbindliche oder eine garantierte Zusage, ein verbindliches Versprechen. Und Paulus, er verwendet diese unter Menschen bekannte Tatsache und baut dann seine entscheidende Aussage darauf auf. Niemand kann einfach so einen bestätigten Bund verändern oder Bestimmungen hinzufügen. Das wäre Betrug. Und unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf solchen Sicherungssystemen, dass wir Verträge machen können, dass wir Handel führen können, dass wir irgendwie eine Art Verbindlichkeit aufbauen können, sodass wir sagen, okay, wenn ich dir das gebe, sagst du mir zu, dass du mir einen Gegenwert gibst und darauf basiert sozusagen das gesellschaftliche Leben. Was Paulus uns sagen will, ist, dass selbst sündige Menschen ihre Bündnisse für verbindlich und unveränderlich halten, sobald sie bestätigt sind, sobald es eine Zusage gibt. Wie viel mehr gilt das für die Bündnisse, die Gott selbst beschließt und eingeht? Wie viel mehr gilt das für die Versprechen, für die Zusagen, die Gott selbst verbindlich tätigt? Paulus gebraucht hier ein Wort, um diesen Kontrast zu markieren. Selbst. Selbst eines Menschenbund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Und das heißt, okay, wenn es schon beim Menschen so ist, selbst beim Menschen, wie viel mehr bei Gott? Der Apostel argumentiert also, wie gesagt, vom Geringeren zum Größeren. Natürlich ist es etwas anderes, wenn Menschen untereinander einen Bund schließen und wenn Gott mit Menschen einen Bund schließt. Es sind andere Zusagen, andere Pflichten, ein anderes Maß an Strafandrohung, aber sicherlich nicht unzuverlässiger, ungewisser oder weniger gültig, da wo Gott einen Bund mit uns Menschen eingeht. Im Gegenteil, selbst unter Menschen ist ein Bund eine verbindliche Zusage, umso mehr bei Gott. Und auf diese Treue, auf diese Verbindlichkeit, auf diese Zusage Gottes geht Paulus hier ein. Und er sagt, hier ist etwas, was diese falschen Lehrer in Galatien völlig unterschlagen. Sie tun so, als hätte Gott ein Versprechen gegeben und hinterher irgendwie ganz andere Bedingungen hinzugefügt. Er sagt, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wir verstehen das Handeln Gottes nicht. Wir verstehen die Heilsgeschichte Gottes nicht. Wir verstehen das Wesen, den Charakter Gottes nicht, wenn wir das einfach so für wahrnehmen und uns danach richten, was diese Irrlehrer sagen. Der erhabene, ewige, allmächtige und weise Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alles Lebendige und alles Materielle gehört, er hat in der Heilsgeschichte Bündnisse mit Menschen geschlossen. Und auch wenn Paulus sagt, ich rede nach Menschenweise und ich möchte euch das illustrieren, es sollte uns nicht davon abbringen, einmal innezuhalten und zu denken, wow, was ist das eigentlich für eine besondere Handlung, die Gott macht? Die Tatsache des Bundes, dass Gott einen Bund mit uns Menschen eingeht. Paulus redet hier von menschlichen Bündnissen, die aber in einem Kontrast beziehungsweise auch einer Kontinuität auf den Bund Gottes verweisen sollen. Diese Treue, diese Verbindlichkeit, diese Zusage, diese echte, ernsthafte Verpflichtung, sie gilt auch da, besonders da, wo Gott einen Bund mit uns Menschen macht. Und ihm ist das Thema des Bundes Gottes deshalb so wichtig, weil die Tatsache des Bundes auch die Verbindlichkeit oder Gewissheit der Bundeszusage enthält. Gott erfüllt seine Zusage. Und dazu hilft uns zu verstehen, was ein Bund ist. Zweitens, der Zweck des Bundes. Es ist ja schon erstaunlich, dass Paulus überhaupt diese Parallele ziehen kann zwischen Bundesbeziehungen zwischen Menschen und einer Bundesbeziehung zu Gott. Wieso geht Gott denn einen Bund mit sündigen Menschen ein? Und ja, ich denke, wir sollten durchaus darüber staunen und sagen, okay, das ist nicht etwas Gewöhnliches, etwas Neues. Warum sollte Gott, der allmächtig ist, der nichts braucht, der alles wirken kann nach seinem Willen, warum verpflichtet er sich zu einer Zusage? Ich kann verstehen, warum Menschen solch einen Bund brauchen, solch einen verbindlichen Vertrag. Ja, weil wir uns gegenseitig kaum trauen können, weil wir betrügerisch sind, weil wir sündig sind. Wir brauchen solche Gewährleistungen, solche Garantien, solche Sicherheiten, sonst würde unsere ganze Gesellschaft verfallen. Aber warum macht Gott das? Was hat Gott davon? Jeder Bundesschluss Gottes ist eine gnädige Herabneigung zum Wohl der Menschen. In unserem baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689 heißt es im 7. Kapitel über den Bund Gottes: Der Abstand zwischen Gott und dem Geschöpf ist so gewaltig, dass vernunftbegabte Geschöpfe, auch wenn sie ihm ihren Schöpfer gehorsam schuldig sind, dennoch den Lohn des Lebens niemals anders als durch Gottes freiwillige Herablassung erlangen können. Es gefiel ihm, diese durch das Mittel des Bundes zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet, allein darum, weil Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe, schulden wir ihm bereits vollen Gehorsam. Gott ist es, der entscheiden kann, der definieren kann, was ist gut und was ist böse. Er hat uns das Leben geschenkt, er hat uns die ganze Lebenswelt geschenkt, alle Lebensmittel geschenkt. Und er darf bestimmen, wer das Recht hat zu leben. Er darf bestimmen, wie wir leben müssen. Das heißt, wir schulden Gott allein dadurch, dass er unser Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe, schulden wir ihm vollkommenen Gehorsam. Und Gott schuldet uns in dieser Beziehung überhaupt nichts. Er schuldet uns keine Belohnung oder irgendwelchen zusätzlichen Gaben für unseren Gehorsam. Die natürliche Antwort auf das Verhalten der Geschöpfe ist entweder Annahme oder Strafe. Entweder sagt Gott, ja, so habe ich es mir vorgestellt, richtig gemacht, oder nein, so ist es falsch. Und er hat das Recht zu strafen. Aber in dieser Kategorie zwischen Schöpfer und Geschöpf ist eigentlich keine Pflicht zur Belohnung, zur Segnung, zur Hervorhebung. Jesus erklärt das seinen Jüngern in Lukas 17 so, dass der Meister auch nicht dankbar seine Sklaven an den Tisch bewirtet, nur weil sie getan haben, was ihre Pflicht war. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat, sagt Jesus? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nun, wenn Gott uns nichts schuldet, aber wir ihm vollen Gehorsam schulden, was soll dann ein Bund? Nun, in der Form von Bündnissen bietet Gott den Menschen etwas an, was ihnen von Natur aus eigentlich unerreichbar wäre. Obwohl Gott den Menschen nichts schuldet, verpflichtet er sich freiwillig selbst durch einen Bund, den Menschen Gutes zu tun, sie zu segnen und ihnen noch besondere Wohltaten anzubieten, über das hinaus, was er bereits getan hat. Nehemiah Cox, der im 17. Jahrhundert maßgeblich an der Formulierung unseres Glaubensbekenntnisses beteiligt war, er definiert einen Bund Gottes entsprechend so. Ein Bund ist eine Erklärung des souveränen Wohlgefallens Gottes in Bezug auf die Wohltaten, die er den Menschen gewähren wird. Die Gemeinschaft, die sie mit ihm haben werden und den Weg und die Mittel, durch die sie in den Genuss dieser Gemeinschaft kommen werden. Mit einem Bund will Gott also den Menschen etwas Gutes tun, und zwar nicht nur irgendetwas Gutes, sondern das Beste, was er anzubieten hat, eine besondere Gemeinschaft mit ihm. Über dieses Verhältnis von Schöpfer zum Geschöpf hinaus. Die Bündnisse, die Gott nach seinem Rat beschließt, erweitern die Gemeinschaft von uns Menschen mit Gott und geben die Möglichkeit, in der Freude an Gott zu wachsen, über die natürliche Beziehung hinaus. Noch ein Zitat von einem alten Geistlichen, Anthony Burgess. Er gehörte zur Westminster-Versammlung, zu denen, die das kennen. Warum geht Gott mit den Menschen auf eine Weise des Bundes um und nicht auf Weise bloßer absoluter Oberherrschaft? Damit Gott sich selbst uns gegenüber liebenswürdig erweist und unsere Zuneigung erlangt. Denn während er von uns allen Gehorsam verlangen und uns zuletzt vernichten oder wenigstens den Himmel und die ewige Seligkeit verwehren könnte, wird er, um zu zeigen, wie gut und liebevoll er ist, das reichlich belohnen, was ihm auf andere Weise bereits schon zusteht. Denn Gott hat den Menschen nicht gemacht, weil er ihn brauchte, sondern damit es Wesen gäbe, denen er seine Liebe mitteilen wollte. Vielleicht bist du auch schnell skeptisch, wenn dir irgendein großes Unternehmen ein Angebot macht, wo du denkst, wo ist der Haken hierbei? Die haben doch sicher kein Interesse, mir einfach nur irgendetwas zu schenken und haben selber keinen Gewinn davon. So funktionieren Unternehmen nicht in dieser Welt, oder? Die müssen doch irgendein eigenes Interesse haben, irgendeinen eigenen Profit. Werde ich hier nicht irgendwie ausgenutzt? Oh, das Angebot klingt zwar sehr verlockend, aber ich unterschreibe lieber gar nichts, wenn ich nicht weiß, was Sie davon wollen, was Sie von mir wollen. Doch der Zweck des Bundes ist kein Plan Gottes, irgendetwas von uns zu bekommen auf eine betrügerische Weise. Er handelt nicht aus irgendeinem Mangel heraus oder weil er selbst eine Pflicht uns gegenüber erfüllen müsste. Nein, sein Bund ist eine gnädige Herabneigung des höchsten, heiligsten, vollkommensten Wesen, dem dreieinigen Gott, um uns seine Liebe zu erweisen. Obwohl wir bloß seine Geschöpfe sind und dazu durch die Sünde auch noch vollkommen unnütz und verdorben. Aber er verspricht nun, er verheißt in einem Bund Segnungen, die höchsten Segnungen, die kostbarsten Verheißungen. Wir hatten es gerade so passend in 2. Petrus 1 gelesen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben sollen. Und zwar eine liebevolle Gemeinschaft, dass er uns alle Wohltaten und Segnungen schenkt und das belohnt. Das belohnt, obwohl er eigentlich zu nichts verpflichtet wäre. Aber er schließt einen Bund und sagt, jetzt verspreche ich meinen Segen. Und damit verpflichtet er sich selbst. Gott hat einen Weg bestimmt, durch den er uns, obwohl wir es nicht verdienen, Gutes tun kann und dabei dennoch vollkommen gerecht, heilig und treu bleiben kann. Ja, die Bündnisse Gottes drehen sich vor allem darum, wie wir Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können und er uns seine Liebe erweisen kann. Es soll uns lehren und führen, was es heißt, dass Gott unser Gott ist und wir sein Volk. Drittens, die Lehren des Bundes. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, was bringt mir das? Was bedeutet das für mein Leben? Ich habe zwar verstanden, was ein Bund ist, aber ich sehe überhaupt nicht, warum das ein Thema für eine Predigt sein sollte. Nun lass mich versuchen, ein paar konkrete Anwendungen aus diesem Vers zu entnehmen. Wir haben es übersetzt: Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst eines Menschenbund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Bete Gott als den bundestreuen Gott an. Selbst eines Menschenbund, sagt Paulus. Dieser Vergleich mit den persönlichen Zusagen zwischen Menschen in einem Bund soll uns zeigen, dass wir einen Gott haben, der uns ebenso Zusagen macht in Form eines Bundes, weil Gott selbst persönlich und beziehungsorientiert ist. Diese Tatsache des Bundes, dass Gott selbst zu einem Bundespartner wird, es zeigt, wie persönlich er ist. Er ist nicht einfach irgendwie eine kosmische Kraft, sondern Gott ist ein Wesen, das Interesse hat an Beziehung, das orientiert ist auf Beziehung. Und Bund ist eine starke Form, das auszudrücken. Nicht umsonst wird auch die Ehe als ein Bund gesehen. Nicht bloß irgendwie eine Geschäftsverbindung, zumindest sollte sie das nicht sein, sondern eine Verpflichtung zur Liebe und zur Treue. Und das ist der Grund, warum Gott Bündnisse eingeht. Weil er persönlich ist, weil er Interesse hat an Beziehung mit uns Menschen. Und weil er sich selbst zur Liebe und zur Treue verpflichtet, obwohl wir es nicht verdient haben. Das Bild dieser ehelichen Beziehung soll die Bundesbeziehung Gottes mit uns Geschöpfen, die wir glauben an ihn, veranschaulichen. Gott ist keine abstrakte Idee. Er ist persönlich. Er lässt sich herab, um uns zu begegnen. Unser Gott ist ein beziehungsorientierter Gott. Die zentrale Bundesverheißung der Bibel zeigt uns, wie beziehungsreich Gott ist. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Oh, das ist die Erfüllung des Himmelreiches. Das ist die Hoffnung all unseres Glücks, aller vollkommenen Seligkeit. Eine liebevolle, ewige, sündlose, vollkommene Beziehung mit unserem herrlichen Gott. Und in dieser neuen übernatürlichen Bundesbeziehung lernen wir Gottes treu und vertrauenswürdig. Weil er einen Bund mit seinen Geschöpfen eingeht, verpflichtet er sich, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Und das soll uns bestärken, ihn beim Wort zu nehmen. Wir können seine Verheißungen lesen und wissen, Gott ist ein bundestreuer Gott. Er wird erfüllen, was er verheißen hat. Ich kann auf seine Zusage bauen. Vielleicht verstehe ich nicht immer genau, wie er seine Zusagen erfüllt, wann er seine Versprechen erfüllt. Aber ich weiß, dass er sie erfüllt, weil Gott ein bundestreuer Gott ist. Wir können ihm vertrauen. Wir dürfen wissen, dass Gott, der nicht lügt, das tun wird, was er sagt, was er zusagt. Er ist nicht launisch, Gott ist auch nicht vergesslich. Er hat einen Bund beschlossen. Er hat sein Versprechen mit einem Bund garantiert. Nein, er hat sich in einem Bund selbst verpflichtet zur Treue gegenüber seinen Segnungen. Was für einen wunderbaren, persönlichen, zuverlässigen Gott wir haben. Und die Lehre des Bundes lehrt uns etwas über die Eigenschaften, über den Charakter, über das Wesen Gottes und seiner Treue. Wir können in der Zuversicht leben, dass Gottes Absichten gut sind und er seinen Plan erfüllt. Lasst uns diesen Gott anbeten. Und außerdem, vertraue und finde Trost in der Bundesgewissheit des Evangeliums. Paulus schreibt, selbst eines Menschen Bund, der bestätigt ist, hebt niemand auf. Die Schreiber des Neuen Testaments, oder wir können sagen des Neuen Bundes, sie erklären uns, dass das Evangelium Jesu Christi ein bestätigter, unverbrüchlicher Gnadenbund Gottes ist. Der Plan dieses Bundes erreicht zurück vor Grundlegung der Welt. Schon bevor Gott überhaupt die Welt geschaffen hat, gab es einen Bund innerhalb der drei Personen Gottes. Wir nennen es den Bund der Erlösung. Der Vater hat dem Sohn ein Volk des Eigentums versprochen. Und der Sohn hat bestätigt, dass er durch sein Leben und Sterben das Volk von ihren Sünden erlösen und reinigen wird. Und der Geist hat sich verpflichtet, dem Sohn bei dieser Aufgabe beizustehen und die Segnungen Christi an den Erwählten durch Buße und Glauben wirksam anzuwenden. Die gute Botschaft von der Rettung von Sünden ist eingebunden in die Selbstverpflichtung Gottes zu einem Bund der Gnade. Schon bevor er die Welt und die Menschen überhaupt geschaffen hat, hat er schon einen Bund geschlossen in sich selbst, wie er Menschen retten wird. Und in der Zeit hat er diesen Bund ausgeführt, in dieser Heilsgeschichte Gottes. Die Bundestheologie lehrt uns, dass unser Gott, wie Paulus im Römerbrief sagt, gerecht ist und gleichzeitig die Ungerechten rechtfertigt. Durch Jesus Christus, der selbst stellvertretend den Teil der Bundesverpflichtung erfüllt hat, den wir nicht halten konnten. Das ist dieses Wunderbare an dem Bund der Gnade. Ja, wir haben eine Pflicht, Gott verpflichtet sich zu etwas, aber wir können unseren Teil nicht halten. Und Gott sagt, okay, ich gehe einen Bund ein, in dem ich meine Pflicht erfülle und eure Pflicht. indem ich das erfülle, was ich zusage und gleichzeitig die Strafe trage, die ihr verdient habt für euren Bundesbruch. Gott hat einen Bund gesetzt mit Christus, indem er nicht nur den Teil Gottes, sondern auch unseren Teil erfüllt, als unser Stellvertreter. Darum schreibt Paulus in Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das Evangelium ist eingebunden in ein Bundesverhältnis. Ja, Gott ist gerecht, indem er seinen Teil der Bundespflicht einhält. Aber er ist auch der Rechtfertiger, weil er die ganze Schuld und den ganzen Fluch für unseren Bundesbruch auf Christus gelegt hat. Gott, der Mensch geworden ist, um das, was wir nicht erfüllt haben, zu erfüllen, sodass er seine Segensverheißungen, seine Versprechen, seine Zusage der Liebe dennoch erfüllen kann, an denen, die er bestimmt hat zur Gnade. Er nimmt all das auf sich und legt es auf Christus und nicht auf uns. Dem Abraham wurde eine Verheißung zugesagt, dass in seinem Nachkommen Segen zu allen Nationen kommen soll. Zu Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen. Oh, dieser Segen ist ein bestätigter Bund der Gnade Gottes in Christus. Und das bedeutet, es wird niemals eine Zeit kommen, wo Gott sagt, ich lasse es doch mit dem Evangelium. Jetzt denke ich, es ist doch eine bessere Idee. Ich gebe wieder einen ganzen Kanon an Gesetzen und nur der Beste wird belohnt. Es ist ein bestätigter Bund, ein Bund der Gnade, dass jeder, der an Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, weil Christus den Fluch der Sünde auf sich genommen hat. Alle Bündnisse dienen dem Zweck, auf die Gnade Gottes in Christus hinzuweisen oder zu bekräftigen und schließlich im neuen Bund zu vollenden. Die ganze Heilsgeschichte konzentriert sich auf diesen bestätigten Bund des Evangeliums. Ich habe es schon öfters erwähnt, aber in 1. Johannes 1, Vers 9 verwendet der geliebte Jünger ungewöhnliche Worte. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, schreibt er, ist Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Habt ihr euch schon mal darüber gewundert, warum er hier schreibt, treu und gerecht? Wenn wir unsere Sünden bekennen, müsste es nicht heißen, ist er gnädig und barmherzig oder ist er liebevoll und nachsichtig? Warum schreibt der Apostel, Gott ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen? Treu und gerecht? Müsste Gott nicht in seiner Treue und seiner Gerechtigkeit all unsere Ungerechtigkeit, all unsere Sünde richten und verdammen? Ist das nicht Teil der Gerechtigkeit Gottes? Ja, in einer gewissen Weise ist es das. Aber wie kann denn Gott treu und gerecht sein und seine Treue und Gerechtigkeit die Grundlage für unsere Zuversicht sein, dass er uns unsere Sünden vergibt, wenn wir sie ihm bekennen? Und das ist der Gnadenbund Gottes. Er hat sich selbst dazu verpflichtet, in einem Bund allen, die durch Glauben mit Christus verbunden sind und so ihre Sünden vorbringen und bekennen, zu vergeben um des Blutes Jesu willen. Und Gott ist treu und gerecht diesem Bund der Gnade entsprechend. Er hat sich selbst daran gebunden, gnädig zu sein. Und er ist treu und gerecht, wenn er uns unsere Sünden vergibt, weil Christus sie an unserer Statt getragen hat. Freunde, ist das nicht herrlich? Ist das nicht die größte und festeste Gewissheit, die wir haben können? Wie oft haben wir vielleicht das Gefühl, wir beten zu Gott und sagen, hoffentlich erwischen wir ihn in einer guten Laune. Hoffentlich hat er gerade einen guten Tag und blickt freundlich auf mich. Die Bibel sagt, Gott hat sich verpflichtet. Er hat selbst seine Ehre mit hineingelegt. Und wenn er uns vergibt, weil wir auf Christus hoffen, zeigt er damit nicht nur seine Gnade, sondern gleichzeitig seine Treue und seine Gerechtigkeit. Es gibt keine größere Gewissheit, als dass etwas auf der Grundlage von Gottes eigenem Wesen ist. Warum? Gott verändert sich nicht. Er demonstriert sogar auf diese Weise seine eigene Herrlichkeit. Er verschafft sich Ruhm, indem er innerhalb des Bundes der Gnade Sünder gnädig ist und Sünden vergibt. Das ist ein großer Trost für jeden, der seine Sünde fühlt und bereut, der darunter geplagt ist. Und ich hoffe, jeder von euch kennt dieses Gefühl. Von der Sünde so erdrückt zu werden, zu sagen, wo finde ich Frieden, wo finde ich Ruhe für meine Seele? Und wir haben keine größere Gewissheit als die. Gott hat ein Versprechen gegeben. Vertraue dich dem Herrn Jesus an. Bekenne deine Sünden. Er ist treu und gerecht. Er hält sich an seine Zusage, deine Sünden zu vergeben, Frieden zu schaffen, sodass du mit Zuversicht in seine Gegenwart treten darfst. Und da bleibt keine Klausel offen. Da bleibt keine Fußnote, wo er sagt, ja, aber, sondern er vergibt dir. Er segnet dich. Er beschenkt dich über die Maßen mehr, als du verdienst. Und dann lebe die Realität der neuen Bundesgemeinschaft aus. Paulus gebraucht hier zum zweiten Mal in seinem Brief diese herzliche Anrede, Brüder. Brüder. Wir lesen da so drüber hinweg, weil wir kennen das. Aber zu Beginn des Kapitels nannte er sie noch vorwurfsvoll unverständige Galater. Aber gleichzeitig weiß er und bestätigt er hier ein paar Verse später, diese galatischen Christen aus den heidnischen Nationen, die nie zu dem Volk Israel gehörten, die für lange Zeit in Finsternis waren, die nichts von Gott wussten. Sie glauben jetzt an Christus, sind verbunden mit Christus. Und Paulus, der einst so ein Verfechter des Judentums war, ein Kämpfer gegen die Gemeinde, er schreibt ihnen, Brüder, wir sind verbunden wie in einer Familie. Wir sind verbunden durch Christus in einem Geist. Diese Trennung zwischen Juden und Heiden ist durch Christus aufgehoben. Die Gläubigen aus allen Nationen bilden ein neues Volk durch die Verbindung mit Christus und sind zu einem Bundesvolk geworden, ein Volk des Eigentums. Dabei zählt nicht die Nationalität, nicht die familiäre Abstammung, nicht die Hautfarbe, nicht die soziale Stellung, sondern allein der Glaube an Christus verbindet uns miteinander als geistliche Familie durch die gnädige Bundesbeziehung zu Gott in Christus. Und das ist, was Gemeinde ausmacht. Nicht wir leben alle in der Nähe und haben ein gleiches Hobby. Wir sind verbunden in Christus miteinander, weil wir an Christus glauben, weil wir Anteil haben an diesem Bund der Gnade, an dem Evangelium. Und als Bundesvolk, als Gemeinde sind wir beauftragt, die herrlichen Tugenden unseres Gottes zu verkündigen. Dieses Wort, was hier in Vers 15 in Bezug auf einen Bund übersetzt wird mit bestätigt. Ein Bund, der bestätigt ist. Es kommt nur noch ein einziges Mal vor im Neuen Testament, und zwar in 2. Korinther 2, Vers 8. Es gab in der Gemeinde Streit in Korinth und offensichtliches, sündiges Verhalten bei einer Person. Und die Gemeinde hat die Person offensichtlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Doch er hat Buße getan. Und Paulus gebraucht nun dieses Wort bestätigen in Form von förmlich oder offiziell beschließen, wenn er schreibt, darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Er hat Buße getan, nehmt ihn wieder auf in diesen Bund der Liebe. Nehmt ihn wieder auf in die Gemeinschaft des Volkes. Er hat bewiesen, er hat bestätigt, dass Gott etwas in seinem Herzen getan hat. Und damit gehört er zu der Verbindung, zu der Gemeinschaft von euch. Nehmt ihn wieder auf in diese Bundesgemeinschaft. Ja, gerade auch in der Ortsgemeinde sollen wir die Realität von Vergebung und Liebe ausleben, die wir selbst in Christus erfahren haben. Und Paulus sagt zu den Korinthern sogar, verpflichtet euch dazu, bestätigt das, beschließt das. Und zuletzt, unterstehe dich, die Bundesbestimmungen aufzuheben. Paulus sagt, solch einen bestätigten Bund, selbst unter Menschen, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Und Paulus bringt das ganze Thema der Bundestreue auf, weil so einige falsche Lehrer meinen, die Christen aus Galatien müssten sich ihr Heil doch am Ende noch ein Stück weit selbst verdienen. Durch gute Werke, durch Gesetzestreue, durch besondere Rituale. Erst dann können sie sich der Zusage Gottes sicher sein. Und Paulus sagt, damit heben sie die Zusage Gottes auf. Sie fügen Bedingungen hinzu, die Gott nie verordnet hat zu diesem Zweck. Sie verstehen nicht, welche Rolle das Gesetz hatte. Und das ist, was Spurgeon in dem Zitat zu Beginn meinte. Sie machen aus einem Gnadenbund einen Werkebund. Sie machen aus dieser gnädigen Zusage Gottes doch etwas, was der Mensch sich erarbeiten muss, was er sich verdienen muss. Und dieser Unterschied ist so wichtig. Paulus verwendet dieses Wort aufheben am Ende des zweiten Kapitels in Vers 21. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Mach die Gnade Gottes nicht ungültig. Füge nicht zu seiner Verheißung, zu seinem Versprechen, zu seiner Zusage, zu seinem Evangelium irgendetwas hinzu. Weil du denkst, Gott, du hast da irgendwas vergessen, du hast da was versäumt. Ich kenne meine Leute, da braucht es noch ein paar mehr Bedingungen, damit sie sich halten. Oh, untersteh dich, irgendetwas dem Evangelium hinzuzufügen oder neu zu verordnen oder aufzuheben. Es ist Gottes Bund, zu dem er sich verpflichtet hat. Denke daran, du hast nicht das Recht, die Bundesbestimmung des Heils zu verändern und anderen Christen deine Bedingungen aufzudrücken, die Gott nicht zur Voraussetzung des Heils gemacht hat. Aber auch geh nicht an diesem gnädigen Bund, dieser guten Botschaft der Gnade Gottes für Sünder, wie du es bist, vorüber. Mach es nicht ungültig in deinem eigenen Leben. In deinem eigenen Herzen. Sprech nicht, das interessiert mich nicht, ist nichts für mich. Ich suche mein Glück auf einem anderen Weg. Und damit erklärst du den einzigen und so liebevollen und unfassbar gnädigen Bund Gottes für bedeutungslos, für wertlos für dich. Paulus vergleicht den Bund Gottes mit einem Menschenbund, um die Treue zu betonen, aber wage es nicht, den Bund Gottes für normal oder für gewöhnlich zu betrachten, als wäre es nicht mehr als ein menschlicher Vertrag oder irgendein geschäftliches Angebot. Dies ist der einzige Weg zum Leben, der einzige Weg zum Heil. Ich schließe, wie ich begonnen habe, mit einem weisen Satz von Spurgeon. Er schreibt, der Bund ist eine Schatzkammer des Wohlstands, eine Kornkammer der Nahrung. Eine Quelle des Lebens, ein Lagerhaus des Heils, ein Vertrag des Friedens und ein Hafen der Freude. Möge Gott unsere Augen und unsere Herzen öffnen für diese große Gnade Gottes, die er uns zugesagt hat in Christus durch einen ewigen Bund. Amen.